Ja, wir haben an der Stelle die Möglichkeit, uns zu diesen Themen aus dieser Studie Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung weiter auszutauschen. Ich darf noch darauf hinweisen, dass diese Begriffe wie Automorphismus oder Zentroversion von mir auch im Wörterbuch der analytischen Psychologie beschrieben worden sind. Dort ist jeweils ein ausführliches Kapitel zu diesen Begriffen auch enthalten, wo wir auch noch weitergehende Hinweise auf die Zusammenhänge dieser Begriffe innerhalb der analytischen Psychologie wiederfinden. Wir finden eben in diesem dieser Studie aus dem C.G. Jung-Institut gerade auch diese Verbindung hin zu Neumanns letztem Werk, Das Kind, Struktur und Dynamik der werdenden Persönlichkeit, wo wir sehen, dass diese Studie komplett eingeflossen ist, auch in das Buch, und dort noch weiter ausgearbeitet worden ist. Also wir sehen hier, dass das sozusagen auch ein Vorläuferwerk vom Kind schon darstellt. Es ist eine sehr komprimierte Schrift, die natürlich jetzt manches verkürzt oder eben nur in einer Weise darstellt, die sehr komprimiert ist. Umso mehr soll auch nun die Möglichkeit bestehen, nachzufragen oder zu ergänzen oder eben noch im Gespräch das eine oder andere Thema zu erörtern. Ich weiß nicht, ob im Moment schon Fragen da sind. Bitte.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Exteriorisierung nochmal vertiefen würden, ja. Weil, soweit ich das erfasse, ist das ein zentraler Unterschied zu der freudschen Auffassung und vielleicht auch zu der Auffassung, die so landläufig, sag mal, in der Vulgärpsychologie drin ist, weil das ja die Kompetenz sozusagen des Kindes ganz anders erfasst, dass das Kind aus sich heraus sich entwickelt, sich selbst bildend, automorph und in der Mutter erstmal ein exterritoriales Gebiet findet. Also das ist, ich würde es für gut halten, wenn Sie das...
Ja, gerne. Das ist für mich am Anfang auch schwer zu verstehen gewesen, dass das zuerst hinüberwandern muss sozusagen, dass das selbst eigentlich exterritorisiert ist in der Mutter. Wir können das nur so verstehen, auch Neumann schreibt darüber so, dass er sagt, das ist eine Grenzerfahrung des Psychischen. Wir von unserem gegenständlichen, polarisierten Bewusstsein können uns gar nicht in diese Phase hineinfühlen, die eben diese Einheitswirklichkeit, wie er sie beschreibt, eben in sich trägt. Das heißt auch diese Phänomene der Einheit zwischen Mutter und Kind und damit auch der Selbsterfahrung, die eben nicht nur im Kind lokalisiert ist, sondern in dieser gesamten Einheit enthalten. Ich darf hier ein Zitat aus dem Kind von Neumann, Seite 19 unten, anführen, wo er das konkret weiter ausführt. Er sagt, dass in der Mutter der Urbeziehung inkarnierte Selbst oder, um es vorsichtiger zu formulieren, der in ihr inkarnierte Funktionsbereich des Selbst, der in der Urbeziehung für das Kind zur prägenden Erfahrung wird, muss mit fortschreitender Entwicklung des Kindes allmählich in dieses hinüberwandern. Die mit dem Abschluss der innerweltlichen Embryonalzeit beginnende Selbstständigkeit des Kindes als Ich und Individuum ist identisch damit, dass es aus dem engsten Bezogenheitsfeld der Urbeziehung ausgetreten und beziehungsfähig geworden ist, als Ich einem Du innen und außen gegenübersteht. Aber das ist dann schon der nächste Schritt. Erst jetzt, in der partiellen Auflösung der Participation Mystique zwischen Kind und Mutter, ist das Kind nicht nur ein Körper selbst, sondern eine beziehungsfähige individuelle Ganzheit mit einem Ganzheitsselbst. Es kommt noch einmal der Punkt, wo es deutlicher wird. Ich nehme noch den Absatz dazu. Mit der eigentlichen Geburt ist charakteristischerweise das menschliche Individuum nicht nur ein Sonderfall seiner Art, sondern zugleich ein Teil seiner Gruppe geworden. das Kind ist jetzt nicht nur es selbst, sondern dieses Es selbst manifestiert sich gleichzeitig als ein Ich-Du, nach innen ebenso wie nach außen. Von jetzt an erscheint als inneres Grundphänomen der Psyche die Ich-Selbst-Achse, die Beziehung des Ich zum Selbst, während nach außen die Ich-Du-Subjekt-Objekt-Trennung ebenso als Beziehung zum Du wie als Beziehung zur Welt, als einem Gegenüber sichtbar wird. Wir sprechen der Einfachheit halber vom Ganzheitsselbst, das erst nach dem Abschluss der Embryonalepoche sich zusammengeschlossen hat. In ihm ist die Einheit des Körperselbst mit dem in der Mutter exterritorisierten Bezogenheitsselbst vollzogen. Es handelt sich also nicht um Selbstteile, sondern um Manifestationsbereiche des Selbst, die von Anfang an vorhanden sind, aber erst im Laufe der Ich-Entwicklung zur Sichtbarkeit kommen können. So beschreibt das hier Neumann. Ich glaube, hier wird es deutlicher. Also er beschreibt hier verschiedene Bezüge des Selbst. Das ursprüngliche Selbst ist das, wie er sagt, auch das biopsychisch mitgegebene Selbst, das unsere biologische Grundlage darstellt. Eben das, was er dann mit Körper selbst bezeichnet. Dann schreibt er hier weiter von einem exterritorisierten Bezogenheitsselbst, das eben in die Mutter exterritorisiert wird. Diese Begriffe sind deswegen so schwierig, weil wenn es keine Grenze zwischen Ich und Du gibt, gibt es auch kein Exterritorisieren und Integrieren, sondern dann ist das in einer größeren Einheit enthalten. Und doch, um zum eigenen Selbst und damit zu einer Abgrenzung von der Mutter zu gelangen, muss ich auch dieses Bezogenheitsselbst, das in dieser Ganzheit der Ich-Du-Beziehung zur Mutter, die eine Einheit am Anfang ist, herauslösen und zu meinem eigenen Beziehungsselbst kommen, das er dann zusammen mit dem Körper selbst als Ganzheitsselbst beschreibt. So verstehe ich das. Es ist nicht einfach zu verstehen, aber es ist für mich so irgendwo nachvollziehbar. Und deswegen auch dieses Hinüberwandern als Schritt heraus aus dieser Partizipation Mystique, aus dieser unbewussten Identitäts- und Einheitserfahrung zwischen Mutter und Kind. Und damit auch der Schritt zu einem eigenständigen Selbst, das dann eben all diese Selbstfunktionen, nicht Selbstteile, sondern eben Anteile im Sinne von Ebenen dieses Selbst mit integriert in eine Ganzheit. Und dadurch erst dann heraustritt zu einem eigenständigen Selbsterleben, das die Grundlage wird dann für die spätere Ich-Selbst-Achse. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber es ist doch, glaube ich, damit etwas deutlicher. Gut. Gibt es weitere Fragen? Was ich auch ganz interessant finde, diese verschiedenen Schuldgefühle. Er schreibt von einem primären Schuldgefühl, von einem sekundären Schuldgefühl, von einem patriarchalen Schuldgefühl. Ich finde das auch noch einmal wichtig, noch einmal zu differenzieren, weil das doch auch gerade in der Therapie wesentlich ist zu unterscheiden. Dieses primäre Schuldgefühl, von dem Neumann hier in dieser Schrift schreibt, ist eigentlich ein matriarchales Schuldgefühl, wie er schreibt. Das heißt, ein Schuldgefühl, das gerade eben dort eintritt, wo die Urbeziehung missglückt ist. Gerade dort, wo das Kind sich verstoßen erlebt von der Mutter oder eben auch vielleicht auch die Mutter nur erkrankt ist und gar nicht diese Mutter sein kann, wie sie im Normalfall eben Mutter sein könnte. Oder das Kind selber erkrankt ist und selber sich entzieht dieser Beziehung. Immer hat es die Folge, wenn es schwerwiegend und langanhaltend ist und keine Person, keine Ersatzperson da ist, dass dann das Kind sich verloren fühlt, verstoßen, ja ungeliebt, herausgefallen sozusagen aus dieser Einheit. Und damit auch, das Verrückte ist ja das, dass das Kind, auch wenn sozusagen die Verschuldung bei der Mutter liegt, selber die Schuld auf sich nimmt. Und sich dann als nicht liebenswürdig erlebt und sich dann eben als schuldhaft erlebt. Und das beschreibt Neumann dann als das primäre Schuldgefühl bei einer missglückten Urbeziehung. Bitte.
Ich das ist eine ziemlich unkonkrete Frage stellt in diesem Zusammenhang mit der psychischen Störung, und zwar diese Rolle des Patriarchats, worüber Sie gesprochen haben, könnten Sie da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Gerne, das wäre ich jetzt genau gekommen mit dem patriarchalen Schuldgefühl. Das war das Erste. Ja? Das zweite Schuldgefühl, das sekundäre, ist das, ich komme dann noch dazu, ist das Schuldgefühl bei der Weltelterntrennung, wie Neumann das mythologisch beschreibt in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Mythos der Maori, den Neumann anführt in der Ursprungsgeschichte, wo er sagt, dass eben da verschiedene Helden auftreten, die versuchen, Himmel und Erde voneinander zu stemmen und zu reißen, bis es letztlich diesem Waldgott, dem Mahuta, wie der heißt, gelingt, Himmel und Erde zu trennen. Und dann hört man den Himmel und die Erde nur rufen, weshalb dieser Mord, weshalb diese große Sünde. Zum Himmel hin stieß er den einen, zur Erde hin die andere. Und sozusagen, er vollzieht damit, das heldische Ich vollzieht damit diesen Bruch dieser Einheitserfahrung von dieser Ureltern, dieser archetypischen Ureltern, und schafft damit überhaupt erst Raum für die Entwicklung seines Ich-Bewusstseins. Die Weltelterntrennung ist sozusagen überhaupt dann auch die Systemtrennung auch von Bewusstsein und Unbewusstem und damit überhaupt erst die Voraussetzung für die weitere Ich-Entwicklung. Mythologisch finden wir diesen Vorgang in der Paradiesesgeschichte mit der Vertreibung aus dem Paradies wieder. Und auch dort geht es ja um die Schuld. Leider hat die Kirche das als Erbschuld bezeichnet. Im Grunde ist es keine Erbschuld, sondern einfach eine Erfahrung, die immer dann auftritt, wenn wir uns aus einer vorgegebenen Ganzheit heraus entwickelt haben, und damit eigentlich können wir nicht einmal von Schuld sprechen, sondern von einer notwendigen weiteren Entwicklung, die Voraussetzung ist, dass es zu den nächsten Stadien der Bewusstseinsentwicklung kommen kann. Und trotzdem wird es individuell wie kollektiv immer wieder auch mit Schulderfahrung in Verbindung gebracht und damit auch ein wichtiger Schritt, diese Schuld zu integrieren als notwendigen Schritt zur weiteren Bewusstseinsentwicklung und damit überhaupt erst zu den weiteren dann auch Schritten hin vom matriarchalen ins patriarchale Bewusstsein. Am Ende dieser Schrift, über dieser Studie aus der analytischen Psychologie, hat Neumann sehr krasse und starke Bilder genannt in Bezug auf diese patriarchale Schuld, also dieses patriarchale Schuldgefühl, das sicher zu seiner Zeit damals, das ist 1955 erschienen, noch viel stärker war als heute, trotzdem auch heute noch eine gewisse Relevanz hat. Das heißt, immer dort, wo individuell oder kollektiv die matriarchale Ebene so weit verdrängt oder unterdrückt worden ist, dass sie eben nicht zu einer partnerschaftlichen, ebenbürtigen, einem Gegenüber, einem gleichwertigen Gegenüber kommen kann und nicht integriert ist in alle gesellschaftlichen Bereiche, findet sozusagen eine patriarchale Hybris statt, die aber unbewusst kompensatorisch im Unbewussten des Kollektivs wie im Unbewussten der Einzelpsyche ein patriarchales Schuldgefühl bewirkt. Das zusammenhängt mit dem Schatten. Der Schatten des Patriarchats ist ja sozusagen diese matriarchale Seite, die da verdrängt worden ist und die im Unbewussten auch weiter wirkt und wieder ins Bewusstsein drängt. Und hier ist die andere Gefahr, dass der Schatten so groß wird, dass dann eben das Bewusstsein überschwemmt wird. Das ist die eine Gefahr. Die andere, aber viel größere Gefahr ist, dass das Patriarchalbewusstsein so stark sich behauptet, dass es zur sogenannten patriarchalen Kastration des Ich-Bewusstseins kommt, wie Neumann das nennt. Die patriarchale Kastration des Ich-Bewusstseins heißt, dass sozusagen dem Ich-Bewusstsein sein unterer Natur- und irdischer Bereich kastriert wird. Das heißt, dass das Ich nur mehr ein Geist-Ich ist, ein abgehobenes Ich, nur mehr ein Ich, das himmelsbezogen ist und ähnlich wie im Mythos vom Ikarus letztlich bis hin zur Sonne abhebt, aber schlussendlich dann doch im Meer landet, nachdem seine Flügel, die ja mit Honigwachs zusammengefügt wurden, an der Sonne schmolzen, und dann fällt er ins Meer, das heißt wieder sozusagen in den Ort der großen Mutter, um damit wieder in den Gegenpol zu fallen und diesen extremen Gegensatz wieder unbewusst und indirekt auszugleichen. Ich weiß nicht, ob das schon eine Antwort auf Ihre Frage war. Okay, gerne. Ja, gibt es dazu noch Fragen? Wenn keine Fragen da sind, kann ich an der Stelle noch einmal diese beiden Begriffe, vor allem den einen Begriff über den Automorphismus aus dem Wörterbuch der analytischen Psychologie noch einmal vortragen, weil hier noch einmal komprimiert zusammengefasst ist. Ich habe selber zusammen mit Annette Müller diesen Beitrag im Wörterbuch der analytischen Psychologie verfasst, wo wir Folgendes zum Begriff des Automorphismus geschrieben haben. Der Begriff Automorphismus hat Erich Neumann in die analytische Psychologie eingeführt, in dem Bestreben, die sich von der Psychoanalyse unterscheidenden, grundsätzlich anderen Vorstellungen von der psychischen Entwicklung des Menschen auch durch die Verwendung einer entsprechenden Begrifflichkeit zu kennzeichnen. Es geht ihm dabei nicht nur um eine Klärung der Theorie, sondern auch um die andere therapeutische Haltung in der analytischen Psychologie, vor allem um die Abgrenzung gegenüber einer reduktiven Haltung und die daraus resultierenden Deutungen von psychischen Phänomenen des triebtheoretischen Ansatzes Freuds und auch der kleinianischen Psychoanalyse, also von Melanie Klein. Automorphismus bezeichnet die von Anfang an im Individuum wirkende Energie und Kraft sich selbst, das heißt im selbst angelegten individuellen psychosomatischen Gegebenheiten und Möglichkeiten zu verwirklichen. Ausgehend von dem Gedanken des Biologen Portmann, der das erste Lebensjahr als soziale Uteruszeit angesehen hat, sieht Neumann das Spezifische der Entwicklung des menschlichen Individuums im Ausgeliefertsein im frühen menschlichen Beziehungsraum. Diese Situation entsteht, weil die Entwicklung in dem späteren Teil seines embryonalen Daseins den mütterlichen Händen der Natur entzogen und der menschlichen Mutter anheimgegeben ist. Diese menschliche Mutter wirkt dabei ganzheitlich, sowohl als persönliche als auch als archetypische und das kollektiv vermittelnde Bezugsperson, weswegen das Kind schon vor seiner eigentlichen Geburt am Ende des ersten Lebensjahres vom menschlichen Kollektiv mitgeprägt wird und einer starken An- und Einpassung an die persönlichen und kollektiven Bedingungen unterliegt. Dieser sozialisierenden Tendenz des Kollektivs, die sich in der Urbeziehung mit entfaltet, stellt Neumann den Automorphismus des Kindes als seine mit der Befruchtung des Eis einsetzende Tendenz zur Eigenverwirklichung gegenüber. Aufgrund des Automorphismus setzt sich in jedem Individuum dessen Individualität durch, mit und auch gegen das sozialisierende Kollektiv und die individuell bemutternde Person. Individuelle Entwicklung geschieht immer in der Spannung von Eigentendenz, also Automorphismus, und Tendenz des sozialen Umfeldes. Im Unterschied zum Begriff der Zentroversion, der sich speziell auf die individuelle Entwicklung und den Zusammenhang der Persönlichkeitszentren Ich und Selbst bezieht, ist der Begriff des Automorphismus der umfassendere. Er ist nicht nur auf die Entwicklung des Ich-Komplexes und des Bewusstseinszentrums bezogen, sondern vor allem auf die Entwicklung der psychischen Systeme Bewusstsein und Unbewusstes und auf deren Beziehung zueinander. Zum Beispiel auf die kompensatorische Beziehung des Bewusstseins zum Unbewussten sowie auf Prozesse, die sich nur im Unbewussten oder nur im Bewusstsein abspielen, aber die Entwicklung der Persönlichkeitsganzheit dienen. So ist für die Vor-Ich-Zeit der frühesten Urbeziehung mit ihrem Enthaltensein des Kindes in der Mutter-Welt-Selbst-Einheit zwar schon der Begriff des Automorphismus zuständig, denn schon hier handelt es sich um eine wesentliche Phase der Persönlichkeitsgestaltung, aber noch nicht der Begriff der Zentroversion. Soweit die Ausführungen zur Thematik des Automorphismus im Wörterbuch der analytischen Psychologie. Das ist soweit nachvollziehbar. Gibt es sonst noch Fragen zu diesen Themen? Könnten wir den Begriff der Zentroversion noch einmal dazu nehmen? Ich darf das hier zitieren. Ich habe das selber im Wörterbuch der analytischen Psychologie beschreiben können. Die Zentroversion bezeichnet Erich Neumann, mit Zentroversion bezeichnet Erich Neumann die psychische Funktion der Ganzheit, Entwicklung und Selbstwerdung. Im Unterschied zur Extraversion und zur Introversion, deren Entwicklung objektgebunden auf äußere oder innere Objekte bezogen ist, ist die Zentroversion auf das Zentrum der Gesamtpersönlichkeit, auf das Selbst bezogen, das zum Aufbau und Ausbau der Persönlichkeitsstruktur Objekte der Innen- und der Außenwelt zur Entwicklung seiner Ganzheit verwendet. Die Zentroversion führt in der ersten Lebenshälfte auch dazu, dass ein Bewusstseinszentrum gebildet wird und dass der Ich-Komplex allmählich die Stellung dieses Bewusstseinszentrums einnimmt. Diese Bewusstseinsbildung, diese Zentrumsbildung ist eine Filialisierung des Selbst, dass sich im Ich eine Filiale errichtet, welche die Ganzheitsinteressen gegenüber den Einzelansprüchen der Innenwelt und der Umwelt zu vertreten hat. Dabei ist symbolisch die Stellung des Ich zum Ganzheitszentrum des Selbst, die des Sohnes, lateinisch Filius, beziehungsweise der Tochter, lateinisch Filia, sowie umgekehrt das Selbst in Bezug zur Ich-Entwicklung oft mit dem Elternarchetyp verbunden ist. Wir kennen das am Ende der Individuation mit den Archetypen des alten Weisen oder der alten weisen Frau, die dann auch in diesen Gestalten, auch in dieser personalen Evokation, wie Neumann das nennt, erscheint. Während in der ersten Lebenshälfte der Schwerpunkt auf der Ich- und Bewusstseinspsychologie und der Zentrierung der Persönlichkeit im Ich als dem Persönlichkeits- und Bewusstseinszentrum liegt, kommt es beim Prozess der Individuation in der zweiten Lebenshälfte zu einer Akzentverschiebung vom Ich zum Selbst, zu einer inneren kopernikanischen Wende. Auch diese Prozesse, welche ebenso wie die der Bewusstseinserweiterung und Synthese und der Persönlichkeitsintegration sind, stehen im Zeichen der Zentroversion. Während sich der Zentroversionsbegriff auf die Entwicklung und den Zusammenhang der Persönlichkeitszentren Ich und Selbst bezieht, umfasst der Begriff Automorphismus die Beziehung der psychischen Systeme zueinander, nämlich die Beziehung zwischen Bewusstsein und Unbewusstem. Soweit diese Ausführungen. Gibt es sonst noch Fragen oder Ergänzungen? Oder ich weiß, es ist nicht so einfach vom Thema her, weil es doch sehr vielschichtig ist und sehr komprimiert zusammengefasst. Ich kann selber noch einmal schauen, ob ich selber noch ein Thema herausgreifen kann, was uns also ich finde auch diesen Begriff innerweltlicher Embryo sehr spannend, weil wir eigentlich als Menschen durch diese, wir sind ja sozusagen alle Frühgeburten, wenn man sich das vorstellt, dass die höheren Säugetiere, wenn sie auf die Welt kommen, gleich danach aufstehen und sich selber ernähren und schon wie kleine Erwachsene sich nach ein paar Tagen schon wie kleine Erwachsene bewegen und wir Menschen eigentlich mindestens ein Jahr noch brauchen, bis wir so weit sind, wie die höheren Säugetiere kurz nach ihrer Geburt, dann sehen wir, dass hier schon vom Psychischen her eine ganz andere Konstellation mitgegeben ist. Das heißt, das ganze erste Lebensjahr gehört eigentlich noch zum Schwangerschaftsjahr, weil wir sozusagen als innerweltlicher Embryo noch in einer Entwicklungsphase sind, die eigentlich noch zur Embryonalzeit gehört. Und in dieser sozusagen innerweltlichen Embryonalzeit ist das Besondere das, dass eben, wie Neumann das vorher beschrieben hat, der Mensch aus der Mutter Natur entnommen wird und schon der persönlichen Mutter übergeben wird. Und diese dann sozusagen die Mutter Natur ersetzen muss für diese Zeit. Er sagt auch, dass die beste Mutter eigentlich die Mutter ist, die sich möglichst archetypisch verhält, und nicht die irgendwie durch irgendeine Zeitströmung oder durch irgendwelche Erziehungsratgeber oder durch irgendwelche sonstigen Meinungen meint da im ersten Lebensjahr, weiß Gott was, auch ausprobieren und anwenden zu müssen, weil wir sozusagen fast instinktiv schon mit hineingenommen sind in diese Einheitserfahrung zum Kind, in diese Dualunion, wie es zum Beispiel Sondi bezeichnet, oder eben in diese Participation Mystique, wie es Levi Brühl bezeichnet. Gleichzeitig finde ich diese Möglichkeit dieses ersten Lebensjahres so bedeutsam, weil es sozusagen das Kind schon hineinkommt in einen sozialen und kulturellen Kontext und damit von der sozusagen noch als innerweltlicher Embryo sowohl noch ganz Natur ist, aber doch schon von der Kultur, von der Sozialisation der Mutter, der Eltern, der Familie, der Umwelt mitgeprägt wird. Also so diese Doppelwirkung, dieses einerseits noch ganz sozusagen wie in einem Portman nennt das ja eben eine extrauterine Schwangerschaftszeit, das heißt wie ein psychischer Uterus sozusagen, eine psychische Gebärmutter, in der sich das Kind noch das ganze erste Lebensjahr befindet und dadurch noch in dieser Einheitserfahrung und dadurch noch nicht unterscheiden kann zwischen sich, der Mutter, der Welt, dem eigenen Leibe, alles ist noch eins. Und aus dieser Einheitserfahrung heraus ergeben sich dann auch diese verschiedenen Phänomene dieser frühen Erfahrung, die Neumann sehr respektiert und sehr darauf hinweist, dass wir uns versuchen sollten, dort zumindest ahnungsweise einzufühlen, um nicht so wie die Psychoanalyse zu sehr gleich von einem polarisierten Ich-Bewusstsein aus hier von Narzissmus oder Allmachtsgefühl zu sprechen, die für den Vor-Ich-Zustand eigentlich noch ganz unzutreffend sind. Deswegen auch sein Anliegen, diese Begriffe hier noch einmal neu zu fassen und damit auch zu unterscheiden zur Psychoanalyse Sigmund Freuds.
Kann man eigentlich sagen, dass die Zentropassion dann eigentlich ein Prozess ist, der ein Leben lang geht?
So ist es. Und Neumann, das kommt dann morgen, schreibt ja auch von der Zentroversion, dass das eben über die Ich-Selbst-Achse auch geschieht, weil ja die Zentroversion, die Beziehung und Wirkung zwischen den beiden Persönlichkeitszentren darstellt und diese Ich-Selbst-Achse eben, wie ich vorher schon sagte, zuerst eine Selbst-Ich-Achse ist, weil das Ich sich am Anfang noch gar nicht des Selbstes bewusst ist und erst dann eben in der zweiten Lebenshälfte im Zuge einer Individuation oder einer außergewöhnlichen Erfahrung erst bewusst wird, dass es da ja eben, wie Neumann das benannt hat, eine innere kopernikanische Wende gibt. Das heißt, dass dem Ich endlich aufgeht, dass nicht alles sich um das Ich dreht, sondern dass das Ich sich immer schon wie die Erde um die Sonne, so hat sich das Ich immer schon um das Selbst gedreht. Oder? Und durch diese Einsicht und durch diese innere Wende kommt das Ich erst zur echten Selbst-Erfahrung und damit erst zur bewussten Erfahrung der Ich-Selbst-Achse und zur höchsten Form der Zentroversion. Hier vollendet sich die Zentroversion in der bewussten Erfahrung des Selbst durch das Ich. Und Neumann nennt in der Ursprungsgeschichte diese großen Initiationen, wie zum Beispiel das ägyptische Königsritual, immer auch solche Schritte der Erfahrung, wo das kleine Ich mit dem größeren Selbst in Beziehung tritt. Oder die verschiedenen Totenbücher, die sowohl im Tibetischen als auch im Ägyptischen, als auch in den verschiedenen alten Traditionen finden wir immer in den alten Totenbüchern die Einweihung darin, die Initiation darin, dass das sterbliche Ich geöffnet wird für die Erfahrung des unsterblichen Selbst. Und daraus entdeckt, dass es sich, wenn es sich im sterblichen Ich an dieses unsterbliche Selbst hingibt, dass es sozusagen im Selbst sozusagen den Tod überlebt. Und das wird eben beschrieben, auch im Tibetischen zum Beispiel mit diesem Buddha Amitabha, dem Buddha des unermesslichen Lichtglanzes, in dem sich der Sterbende ganz hineingibt in dieser Lichterfahrung, wie das auch von Nahtoderfahrungen beschrieben wird, wo dieses klare Licht beschrieben wird. In der Anleitung im tibetischen Totenbuch heißt es ja dann eben, dass der Verstorbene sich ganz mit diesem weißen Licht identifizieren soll. Denn das ist sozusagen sein unsterblicher Geist. Und so finden wir eben dann, das ist sozusagen dann die höchste Form der Zentroversion, wo das Ich wieder im Selbst aufgeht, wie ursprünglich das Ich aus dem Selbst heraus filialisiert wurde, eben wo das Selbst eine Filiale im Ich errichtet. Aber eben ohne das Ich kann eben das Selbst nicht wirken in dieser polaren Welt. Das Ich ist sozusagen die Repräsentanz des Selbst in dieser Polarität.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieses System, was der Neumann entwickelt, dieses Automorphismus ja was ganz Neues, also was Jung so auch noch nicht aufgestellt hat.
Das Schwierige war, dass Jung ja da 1955 schon auch am Ende seines Lebens war und die anderen Jungianer mit Neumann nicht immer sehr einverstanden waren damals, weil er in Tel Aviv solche phänomenale Theorien entwickelte und die Jungianer in Zürich eher da zum Teil auf Kriegsfuß waren mit Neumann und deswegen leider diese Begrifflichkeit nicht komplett in die analytische Psychologie eingeflossen sind. Und das finde ich selber sehr schade, weil eigentlich es gibt sonst niemanden, der diese Begriffe weitergeführt hätte und wo noch eine klare Unterscheidung auch von den Freudschen Begriffen möglich wäre. Ich glaube, das ist heute immer noch nicht wirklich vollzogen. Und soweit ich weiß, gibt es da nicht wirklich eine weiterführende und für alle Jungschen Analytiker verbindliche weitere Entwicklung dieser Begrifflichkeiten und Terminologien. Das würde ich mir wünschen, dass das da noch einmal angeknüpft wird und sich auch so grundlegend noch einmal die Frage gestellt wird, wie stimmt es für uns, diese Bezeichnung, und was stimmt eben nicht mehr? Wo müssen wir uns auch von den Begriffen her noch einmal neu konstellieren, um das eigene noch mehr zu verdeutlichen und doch auch Unterschiede zu anderen Schulen klarzumachen, aber auch Parallelen aufzuzeigen. Das ist noch einmal ein wichtiges Thema, das, glaube ich, bis heute noch nicht wirklich zu Ende geführt ist.
Das Entscheidende ist ja auch, dass er es aus der pathologischen Ecke rausgeholt hat. Ja?
So ist es. Und das finde ich eben das Faszinierende, auch wenn man das Buch Das Kind liest, er kommt immer wieder auch, wenn er vom Archetyp der großen Mutter spricht, eben zum einen kommt er von der personalen Mutterbeziehung immer auch auf die archetypische Ebene, in die mythologischen Sichtweisen, bringt damit eben auch immer wieder Symbole und Archetypen mit hinein in den personalen Kontakt, die heilsam wirken und die als ganzheitliche Symbole auch therapeutisch wertvoll und dienlich sind. Zum anderen kommt er immer wieder auch auf eine fast poetische Weise zu sprechen von diesen frühen Phasen dieser Einheitswirklichkeit, die im Grunde von der Freudschen Psychologie viel zu sehr rationalistisch und viel zu sehr dualistisch dargestellt werden und damit nicht wirklich dieser Einheitserfahrung gerecht werden. Und da muss ich sagen, ist Neumann weitergegangen und vor allem tiefer gegangen und hat mehr Respekt sozusagen vor dieser kindlichen Erfahrung. Und man darf ihm nicht vorhalten, er hätte keine direkte empirische Erfahrung. Ich habe auch damals, schon vor 20 Jahren, wo ich Micha Neumann in Tel Aviv noch besucht habe, also den Sohn von Erich Neumann, auch erfahren, dass Erich Neumann auch selber empirische Studien damals an der Klinik in Tel Aviv in der Kinderabteilung durchgeführt hat. Das heißt, er ist wirklich hineingegangen, bevor er das Buch Das Kind geschrieben hat und hat sich da über mehrere Jahre auch mit den Erforschungen vor Ort auch in der Kinderklinik auseinandergesetzt und nicht nur sozusagen vom Schreibtisch aus diese Schriften verfasst. Und gleichzeitig hat er auch die damalige moderne Säuglingsforschung auch mit einbezogen. Er bezieht da hier auch Schriften mit ein, die damals schon wesentlich waren. Wenn wir die heute moderne Säuglingsforschung jetzt wieder mit einbeziehen, müssen wir auf eines aufpassen, weil viele meinen dann, die Neumannschen Ansätze seien überholt. Und zwar deswegen, weil sie den Begriff des Selbst falsch verstehen. Die ganzen Amerikaner, die da von der Säuglingsforschung schreiben, die schreiben auch vom Selbst, aber die schreiben nicht von einem Jungschen Selbst, sondern die schreiben von einem Selbst im Sinne von einem Ich. Und deswegen kommen da so viele Missverständnisse und so viele schwierige Ebenen zustande, dass man dann oft da eben Äpfel mit Birnen vergleicht und nicht wirklich die gleiche Sprache hat. Und das war ja Neumann eigentlich ein Anliegen, dass wir wieder eine Sprache entwickeln, die auch verständlich wird und die diesen Phänomenen gerecht werden. Eine Ich-Psychologie kann nicht frühkindliche Erfahrungen beschreiben, weil dann auch kein Ich ist. Ne? Und somit müssen wir immer aufpassen, aus welcher Sicht heraus diese Säuglingsforschung beschrieben ist und wie weit sie wirklich auch eben dann auch die Neumannschen Erforschungen in Frage stellt oder wie weit das einfach noch einmal eine ganz andere Weise des Zugangs, der Herangehensweise darstellt, die auch aus einer anderen Begrifflichkeit und aus einer anderen Sicht des Selbst, nämlich des Jungschen Selbst, gesehen wird und nicht nur einer Selbsttheorie, die aus der Psychoanalyse kommt.
Das für Kobold.
Genau. Es gibt trotzdem einige und viele Parallelen, gerade auch bei Kohut. Sehr ausführlich hat sich Mario Jacobi damit auseinandergesetzt. Er hat auch unter anderem auf der Website opusmagnum.de gibt es von ihm auch über die Ansätze Neumann und die moderne Säuglingsforschung auch einen ganz interessanten Beitrag. Also auch da gibt es schon doch auch Jungianer, die sich intensiv damit beschäftigt haben, diese Beziehung noch deutlicher herzustellen und auch die moderne Säuglingsforschung mit einzubeziehen in die Ansätze der analytischen Psychologie. Gut. Gibt es dazu vielleicht noch Fragen?
Bitte. Sie haben ja gesagt, dass es aus dieser Sicht dann eine andere therapeutische Haltung ergibt. Gegenüber der Psychoanalyse, kann man das so verstehen, dass man da einen Zugang finden muss zu dem archetypisch positiven Anteil der Mutter, gerade bei narzisstisch Gestörten, dass die dann wirklich auch diesem Archetyp der positiven Mutter begegnen müssen?
So ist es. Neumann schreibt, dass gerade diese schweren Störungen, das, wo es zum Not-Ich kommt, zum negativierten Ich, das dann eben, wo dann dieses Urvertrauen fehlt, dass es da, das ist natürlich auch die schwierigste Form überhaupt, mit solchen Menschen, die sehr früh schon diese Störung erlebt haben, umzugehen. Einerseits braucht es da natürlich und könnte da bestenfalls über ein sehr positives Übertragungsphänomen auch in der Therapie noch einmal diese positiv mütterliche Seite aktiviert werden. Aber es gibt auch noch einen anderen Hinweis. Über das Kind hat auch Frau Meyer-Seethaler geschrieben in dem Sammelband Kreativität des Unbewussten zum 75. Geburtstag von Erich Neumann damals herausgegeben, wo sie auch den Bezug herstellt zum Thema einerseits, ich darf hier zitieren, ist aber die Mutter-Kind-Beziehung tatsächlich weitgehend missglückt und musste das Kind demzufolge ein Not-Ich aufbauen, so ist die Heilung dieses verhängnisvollen Zustandes außerordentlich schwierig. Jeder Therapeut und jeder Sozialarbeiter, der es mit solchen Kindern zu tun hat, kennt deren extrem geringe Frustrationstoleranz. Alles und dies sofort scheint ihre Devise zu sein, während bei der geringsten unvermeidbaren Enttäuschung der Abbruch der Beziehung zum Helfer droht. Ihr Misstrauen ist ebenso ursprünglich und tief, dass an echte Zuwendung nur geglaubt wird bei augenblicklichen und bedingungslosen Beweisen. Deshalb sind die klinischen Therapieversuche, so wie vor allem bei Bettelheim bekannt sind, darauf angelegt, dem schon größeren geschädigten Kind zu gestatten, auf eine frühkindliche Stufe zu regredieren, um im Gefühl des totalen Angenommenseins durch den Therapeuten seine verfehlte Entwicklung nachholen zu können. Dass solche Therapien hinsichtlich der Dauer und des Personalaufwandes außerordentlich anspruchsvoll sind, bestätigt Bowley in seinem Klinikbericht. Das ist natürlich nicht einfach. Ja? Jetzt aber bezieht sie Neumann mit ein und sagt, Erich Neumann gibt, wenn auch nur in wenigen Andeutungen hier im Buch Das Kind, therapeutische Anregungen in einer ganz anderen Richtung. Ausgehend von der archetypischen Konstellation der Mutter-Kind-Beziehung sucht er therapeutische Ansatzpunkte ebenfalls auf dem archetypischen Feld. Er findet sie in bestimmten szenischen Naturgegebenheiten, die dem größeren Kind Geborgenheitserlebnisse vermitteln können, welche den Emotionen der Urbeziehung zumindest ähnlich sind. Er nennt zum Beispiel den Garten, den Baum, den Wald, den Himmel als solche archetypische Erfahrungen, die der Mensch wieder, der er sich hingeben kann und damit auch einen Heilungsprozess anregen kann. Aber auch archetypisch erlebte Kulturgegebenheiten wie das Haus können nach seinen Worten eine echte bergende Wirklichkeit darstellen, in die sich das Kind zurückziehen kann. Soweit eine Bemerkung von Neumann im Buch Das Kind, wo er über diese mütterlich-archetypischen Bilder, aber auch konkreten Naturerlebnisse auch den Menschen wieder anregt, diese Vertrauenserfahrung und dieses Einbezogensein zu erleben und damit auch eine heilsame Erfahrung, gerade bei einer gestörten Urbeziehung, machen zu können. Bitte.
Was ich jetzt nochmal mitgekriegt habe, stört mich in dieser Ansicht, dass mit dem Automorphismus ja in einer Heilungsmöglichkeit an sich beschrieben worden ist.
Genau.
Dass, ich denke, die Therapieversuche von Kohut und anderen auch daran ihre Schwierigkeiten haben, dass praktisch das mütterliche Ersatzobjekt immer im Außen gesucht wird.
Genau.
Und das kann natürlich diese Urbeziehung eigentlich nicht auffüttern.
Wir können es nicht ersetzen.
Das geht nicht, aber so wie er es beschreibt, wird das Kind ja mit einem Bild von Mütterlichkeit geboren, dem archetypischen,
Genau.
Und dann wäre in der Therapie ja möglich, wenn es den Zugang zu diesen Bildern in sich selbst
so ist
findet,
es.
Dass praktisch aus sich selbst heraus auch die Heilung.
Neumann nennt das dann auch die personale Evokation des Archetyps. Das heißt, dass eben über die personale Beziehung dieser positive Archetyp der guten Mutter in der Psyche des Klienten wieder evoziert hervorgerufen wird.
Und ich finde das ja auch erstaunlich, dass das Kind über diesen Automorphismus ja in der Lage ist, so habe ich es verstanden,
ja.
In den Bezugspersonen, die ihm begegnen, praktisch den Archetyp der Mutter auch zu konstellieren, selbst wenn das die Großmutter ist und
so ist es.
Auch jemand
genau.
Eine andere Pflege.
Neumann schreibt auch an einer Stelle, dass es, hier bezieht sich Frau Meyer-Seethaler auch darauf, dass es, auch wenn die Mutter ausfällt, sie schreibt hier, auch ist Neumann jede Form von Baby- oder Mutterkult ebenso fremd wie die Mystifizierung der Blutsbande in der leiblichen Mutterschaft. So sagt Neumann ausdrücklich, dass in Ausnahmefällen die Mutter durch eine affektiv analoge Person mehr oder weniger ersetzbar ist. Das heißt, wenn auch emotional diese Verbindung da ist, und das kann der Vater sein, das kann aber auch eine Großmutter sein, das kann eine andere Bezugsperson sein, die nicht einmal leiblich verwandt sein muss, kann auch bis zu einem großen Teil dadurch, dass dieser Archetyp ja im Kind angelegt ist, evoziert und damit zur weiteren Entwicklung, nämlich zur automorphen Entwicklung, angeregt werden. Das ist noch einmal ein ganz wichtiger Hinweis.
Das finde ich so im Gegensatz zu der freudischen Richtung so ein Optimismus auch.
Genau, auf jeden Fall. Ich selber habe noch weitere Ansätze aus der initiatischen Therapie von Dürkheim, wo wir in solchen Fällen auch mit Urgebärden arbeiten, zum Beispiel nur mit der Schale. Oder sogar eine Schale formen lassen, eine Tonerde. Oder in der Leibtherapie, wo einfach in der Selbstbehandlung der Beckenschale auch eine Beziehung zu dieser positiv-mütterlichen Geborgenheitserfahrung hergestellt werden kann. Das sind noch einmal Erfahrungsmöglichkeiten und therapeutische Möglichkeiten aus den kreativtherapeutischen Verfahren und aus der personalen Leibtherapie nach Dürkheim, wo wir gerade deswegen in diese frühen Stadien hineinkommen, weil wir nicht darüber reden, sondern eben gerade in einen Vor-Ich-Zustand gehen des Erlebens, der noch nicht in diese Dualität geht. Da bin ich dankbar, doch eine weitgehende Ausbildung auch in initiatischer Therapie erlebt zu haben in den 1980er Jahren, wo wir auch mit Leibtherapie, mit Tonerdearbeit, mit Gebärdenarbeit auch diese Archetypen mit evozieren können, ohne dass wir es verbal ansprechen müssen oder danach natürlich verbal noch einmal bearbeiten können, aber eben, wo wir auch in die Vor-Ich-Stufe hineinkommen. Vom Jungschen Ansatz her können wir das vor allem über die Symbole und über die Träume, ja, das heißt über das Bild. Und so gesehen gibt es natürlich auch hier gute Zugänge. Aber wir sehen, und das ist wichtig, wenn wir diese Frühstörungen wirklich behandeln wollen, müssen wir auch in den Vor-Ich-Zustand eintauchen. Das heißt, wir können nicht mit Sprache alleine behandeln, weil die immer auch mit einer polaren Erfahrung zusammenhängt. Und damit auch brauchen wir auch eine nonverbale Ebene. Und die kann eben das Bild sein, die kann der Leib sein, die kann eine Gebärde sein, die kann die Traumerfahrung sein, die kann eine Imagination sein. Aber es ist wichtig, das auch so zu sehen. Oder eben einfach die Naturerfahrung, wie Neumann das hier auch anregt.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ich spüre es. Es ist gut, hier uns in die Nachtruhe zu entlassen. Wir haben ja noch ein dichtes Programm bis Sonntagmittag. Sie haben das hier gesehen. Ich wünsche uns noch ein gutes Verdauen dieses doch nicht leichten Stoffes, eine liebevolle Achtsamkeit Ihren Träumen gegenüber. Mal schauen, ob irgendwelche frühkindlichen Träume auftauchen. Wir treffen uns morgen um 10 Uhr zum Thema die Angst vor dem Weiblichen. Ganz ein spannendes Thema. Nicht nur für Männer spannend. Bitte. Gerne. Danke und bis morgen um 10 Uhr.